Solange du das Produkt nicht verstanden hast und das nur machst, weil dein Papa gerade gesagt hat, das ist wichtig, solltest du mal machen, ja, macht das keinen Sinn. Genauso wenig macht das Sinn, wenn dein Papa sagt, ah, Berufsunfähigkeitsversicherung ist Kacke, ich hatte auch eine, ich habe die mein Leben lang nicht gebraucht.
Ja, hallo zusammen und willkommen zurück beim Künstlers Podcast, heute Folge Nummer 8. Wir werden uns über ein Thema unterhalten, was oft als trocken und öde angesehen wird, aber super wichtig ist, und zwar Versicherungen. Dabei als Gast haben wir Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf. Bastian ist der Top-Influencer im deutschsprachigen Raum über alles, was Versicherungen angeht. Und er hat uns ein bisschen erzählt, warum Versicherungen eigentlich super wichtig sind, wofür man eine Berufsversicherung braucht oder noch eine Haftpflicht. Also viel Spaß bei der Folge.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Quint-Podcast. Heute Thema Versicherung. Mit mir dabei heute wie immer der Raphael
hallo.
Und der Bastian von Versicherung im Kopf. Wie geht's euch? Alles gut bei euch?
Alles prima soweit. Danke der Nachfrage.
Ja, auch alles
Bastian,
gut.
Bastian, du bist gerade auf Mallorca. Wie ist da die Lage?
Alles gut bei euch? Entspannt sich so langsam, sagen wir es mal so. Aber ist noch ein weiter Weg hin bis zur Normalität hier jetzt. Aktuell in der Krise.
Bist du denn immer so da in Mallorca oder ist es jetzt gerade, oder wie kommt das? Bist du da ansässig?
Nee. Also wir sind immer eine gewisse Zeit hier, aber ansonsten sind wir in Deutschland. Also Deutschland ist Hauptsitz und alles. Firma ist dort und Kunden sind natürlich auch dort. Aber ich kann eben komplett ortsunabhängig arbeiten und von daher haben wir die Möglichkeit eben auch ein bisschen auf Mallorca zu sein.
Ja, cool. Dann lass uns zum Thema Versicherung gehen. Wie kam es dazu? Hat man das hier in die Waage gelegt oder reiner Zufall?
Also ich glaube, die wenigsten wissen schon direkt, dass sie was mit Versicherungen zu tun haben. bei den meisten ist es so, eher, dass die niemals ever irgendwas in ihrem Leben mit Versicherung zu tun haben wollen. Weil Versicherungen sind ja alles, ja, die Versicherungsvermittler sind ja alles Gauner und Abzocker und eine Versicherung bezahlt ja eh nicht, ja, wenn man sie braucht. Ja. Das ist ja so die Denke, die man hat und damit will man nichts zu tun haben. Das heißt, da wird niemand irgendwie mal so geil, ja, jetzt werde ich Versicherungsmakler. Das passiert in der Regel nicht. Und so war es bei mir auch nicht. Es waren mehrere ja, Zufälle, die dazu geführt haben. Heute bin ich unglaublich froh, dass es diese Zufälle gab. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Fachabitur als Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Das war damals einfach eine Möglichkeit. Ich habe mich beworben. Die Ausbildungsvergütung war echt hoch damals. Das war 2007. Ich glaube 740 Euro brutto oder was im ersten Lehrjahr. Und dann habe ich gesagt, hey, warum nicht? Ja, Versicherungen sind zwar jetzt nicht so super spannend, aber irgendwie halt wichtig. Und wenn ich mich in dem Thema Versicherung auskenne, dann ist das bestimmt nicht verkehrt. So ging's los. Habe dann nach der Ausbildung studiert, Betriebswirtschaft und Recht. In dem Zuge war ich ein halbes Jahr in den USA. Und als ich da wieder zurückkam und mein Studium dann abgeschlossen habe, habe ich mich als Versicherungsmakler selbstständig gemacht, also Versicherungsmakler, vielleicht nochmal Begriffsdefinition, das ist derjenige, der unabhängig agiert, der nicht für einen Versicherer arbeitet, sondern auch rechtlich auf der Seite des Kunden steht, weil da wird auch immer alles in einen Topf geschmissen, was die Begriffe angeht und da muss man aber eigentlich klar abgrenzen. Ja, ein Versicherungsvertreter ist kein Versicherungsmakler und umgekehrt. Einfach nur das mal ganz kurz angeführt. Ja, und ich habe das Ganze aufgebaut, dann unter der Marke Versicherung mit Kopf, auf den ganzen Social-Media-Plattformen, die man so kennt, hauptsächlich YouTube und Instagram. Darüber informiere ich Menschen zum Thema Versicherung, gewinne darüber auch maßgeblich meine Kunden, berate die dann mit meinem Team komplett online und betreue die auch online. Und das ist so mal die Kurzfassung. Es gibt auch noch einen Podcast, den Versicherungsgeflüster-Podcast, ist auch so der reichweitenstärkste Podcast innerhalb der Versicherungsbranche, den ich zusammen mit einem Kollegen mache aus Würzburg, dem Patrick Hamacher. Das ist mal so die ganz, ganz kurze Zusammenfassung.
Das ist schon mal spannend. Und wie kommt man, bist du auf das Thema dann gekommen, das wirklich so als, sagen wir mal, man kann eigentlich sagen, Influencer, glaube ich, auch zu machen. Ich glaube, du bist da schon auf der Reichweite, steigst auch auf YouTube, glaube ich. Mhm. Wo hast du dann so gemerkt, okay, da ist jetzt so ein, also das will ich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr mit Öffentlichkeit machen, Instagram, YouTube. Wie hat das bei dir angefangen? Also, weil das ist ja nicht, sagen wir mal, ich glaube, die wenigsten Versicherungsmakler sind jetzt nicht auf YouTube und Instagram unterwegs, oder?
Ja, Das ist richtig. Ich wollte es einfach anders machen. Ich hatte ehrlicherweise keinen Bock mehr da drauf, wie es klassisch gelaufen ist. Ja, Klinkenputzer, Termine, telefonieren, abtelefonieren, Leute nerven, Leuten auf den Sack gehen, sich um jeden irgendwie, weiß nicht, du musst um jeden Kunden kämpfen, du musst um jeden Termin kämpfen und dann hast du Gespräche, die einfach überhaupt nicht geil sind, weil eigentlich der Kunde keinen Bock auf dich hat, hat keinen Bock auf Versicherungen, dann hast du auch keinen Bock auf den Kunden und dann ist das eigentlich für mich vergeudende Lebenszeit gewesen. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, hey, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, dass ich mit Menschen zusammenkomme, die wirklich Bock drauf haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die von sich aus kapiert haben, okay, es ist wichtig und machen sich da vielleicht auch schon im Vorfeld irgendwo im Internet schlau und kommen dann vielleicht auf mich und sagen dann, hey, der Basti und sein Team, das sind coole Leute, mit denen möchte ich über das Thema Versicherung sprechen. Das war mal so der Ansatz, einfach das komplett umzudrehen. Halt nicht mehr der Bittsteller zu sein, ja, so wie es halt auch im Meinungsbild in Deutschland in den Köpfen der Leute drin ist, sondern einfach der zu sein, der qualitativ hochwertige Informationen bietet, kostenlos, die Leute sich darüber informieren können und dann im nächsten Schritt bei den komplexen Versicherungsprodukten sich an uns wenden können, an mich wenden können, um dann eine Versicherungsberatung zu bekommen. Das war so der Ansatz und ja, jetzt mache ich das schon seit 4 Jahren, hat natürlich eine gewisse Anlaufzeit gehabt von ja, ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Aber es hat sich gezeigt, dass es funktioniert. Es gibt da draußen Menschen, die sich mit Versicherungen auseinandersetzen wollen, die das eigenverantwortlich machen, proaktiv machen und die sind dann in vielen Fällen am Ende des Tages dann auch Kunden von mir geworden. Und ja, das war so der Ansatz. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf das Klassische. Ich hatte keinen Bock mehr darauf, als, ja, so, ich sag jetzt mal politisch unkorrekt, ich hatte keinen Bock mehr drauf, als der letzte Dreck behandelt zu werden. Ja, das ist einfach so. Das hat man, das wird jeder Versicherungsvermittler, Versicherungsvermittlerin, Kollegin, wird das bestätigen aufgrund des Images, was wir haben in der Branche, dass wir ein paar wenigen zu verdanken haben, die vor einigen Jahren richtig, richtig viel Mist gebaut haben. Das hängt uns einfach nach, damit müssen wir kämpfen und deswegen sind wir halt auch regelmäßig auf dem letzten Platz der Berufe, denen man in Deutschland das meiste Vertrauen entgegenbringt, meistens, wenn man nur noch vom Politiker geschlagen, der da unten dann auch irgendwo auf dem letzten Platz mit rumdümpelt. Und das muss halt einfach nicht sein, weil die meisten machen einfach einen guten Job heutzutage, aber das Meinungsbild ist halt ein anderes. Und ja, da habe ich einfach gesagt, so, jetzt reicht's, ich weiß, ich bin gut, ich weiß, ich mache einen guten Job und jetzt müssen die Leute nur davon erfahren. Das war so der Ansatz und damit war YouTube geboren, dann Instagram und alles andere, was da jetzt noch mit dranhängt.
Kurz ganz kurz nur zum Stichwort Vertrauen, was du dort angesprochen hast. Meinst du, das ist vielleicht auch so ein Thema, so vom, wenn ich jetzt zum Makler gehe, erstmal sind Versicherungen ja nicht wirklich so sehr, sehr einfach durchsichtig. Ne? Es gibt sehr viele verschiedene Leistungen und für einen Privatmann wahrscheinlich sehr schwer zu verstehen. Und dann gibt es natürlich das ganze Thema, dass natürlich die Branche eigentlich ausschließlich, also zumindest so nach, wie ich das weiß, jetzt nach Provision vergütet wird. Ne? Da habe ich natürlich als Kunde immer so ein gewisses Misstrauen auch, wenn ich jetzt, das ist ein Interesse, dann finde ich erstmal der Kunde so gegen den Berater gegenüber, der erstmal besteht. Würdest du sagen, das ist ein Problem grundsätzlich? Weil ich meine, gerade im Finanzbereich ist ja immer mehr jetzt auch der Trend zur Honorarberatung, beziehungsweise du hast ja jetzt auch schon in UK oder auch in den Niederlanden eine komplette Provisionsverbot da im Finanzbereich. Siehst du da auch eine Möglichkeit im Versicherungsbereich oder wie würdest du das einschätzen, diesen Interessenskonflikt?
Ich würde sagen, das muss man ganz klar differenzieren. Der Interessenskonflikt kann da sein, wenn du einen Berater hast, der einfach kein guter Berater ist. Ja, das muss man einfach an der Stelle sagen. Wenn jemand ein guter Berater ist, dann wird er nicht von diesem moralischen Interessenskonflikt geleitet werden. Dann wird er einfach einen guten Job machen, wird dafür sorgen, dass du genau das Produkt bekommst, was für dich passt. Und dann bekommt derjenige seine Provision und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und so nochmal agieren eigentlich auch die meisten da draußen. Wie kriegt man das jetzt hin? Durch maximale Transparenz. Ja, wenn jemand bei mir sich einen Termin bucht, dann sieht er genau auf der Webseite, wie das alles abläuft, wie wir unser Geld verdienen, wie wir arbeiten. Wir unterliegen einer Stornohaftung. Wir haften für unsere Beratung 5, 6, 7, 8 Jahre und müssen die Provision zurückzahlen, wenn der Kunde das kündigt oder sonst was. Das heißt, das wird immer ein bisschen vergessen an der Stelle. Das heißt, wenn wir einen schlechten Job machen, dann müssen wir unsere Kohle zurückzahlen, wenn der Kunde das in 2, 3 Jahren merkt. Ja, weil man halt irgendwie ein schlechtes Produkt verkauft hat oder ein Produkt, wo man die meiste Provision bekommen hat. Das kommt alles irgendwie raus, finde ich, weil die Transparenz auch immer weiter zunimmt. Das heißt, dieses moralische Dilemma, diesen Konflikt, den haben wir irgendwo, aber ich sehe den jetzt gar nicht so krass, aufgrund eben, weil das wirtschaftlich für den jeweiligen Vermittler einfach gar nicht clever wäre, ja, ein schlechtes Produkt oder nur provisionsorientiert zu vermitteln, weil das kommt am Ende raus und dann muss er es zurückzahlen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du deinem Vermittler, deinem Makler, wie auch immer, nicht vertraust, dann ist es egal, ob das ein Honorarberater ist oder ein Versicherungsmakler, der auf Provisionsbasis arbeitet. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird das nie eine gute Geschichte werden. Und hey, wenn jemand einen Honorarberater möchte, super, mach das, die Option ist da. Aber herzugehen und zu sagen, nur weil dir jemand ein Honorar verlangt für seine Beratung, ist das automatisch eine gute Beratung. Das stimmt natürlich auch nicht. Und da wird mir ein bisschen zu wenig differenziert. Und man muss auch dazu sagen, in den jetzt auch angesprochenen Ländern, vor allem jetzt UK, es setzt sich jetzt halt nicht so geil durch, ja, diese Thematik. Und in Deutschland ist ja das Angebot da. Und wenn es sich so durchsetzen würde und angenommen werden würde von den Menschen, dann würden das einfach auch viel mehr Menschen wahrnehmen. Ja? Aber viele Menschen wollen halt einfach oder können auch einfach auch nicht mal einfach mal so für eine Beratung ein paar hundert Euro auf den Tisch legen. Ja, das funktioniert halt auch nicht immer und nicht bei jedem. Deswegen haben beide Modelle ihre Daseinsberechtigung und der Kunde kann am Ende wählen, welches Modell er haben möchte. Und das ist in meiner Meinung nach die einzige objektive Sicht auf die Dinge. Aber meistens hat man halt leider immer sehr subjektiv. So entweder ist das eine Lager oder das andere Lager. Ja, und dann kloppen sich die beiden auch noch so. Ja, Honorarberater sagen, wir sind die geilsten. Die anderen sind alle nur Provisionsgeier. Ja, und die anderen sagen halt, ja, die Honorarberater meinen, sie sind irgendwie diejenigen, die jetzt die weißen Ritter sind und den Heiligen Gral haben, ja, was natürlich auch nicht stimmt, ja. Genau. So. Ist ein brandheißes Thema. Und da muss man aber wirklich objektiv drüber diskutieren.
Ich glaube, es ist auch gut, dass du eigentlich jetzt ein bisschen auch Zuhörer ein bisschen einen objektiven Vergleich ergeben hast, weil wie gesagt, es wird ja oft eben einfach Provisionsberatung auch gekloppt. Das heißt ja, vielleicht gut, ein bisschen auf Sache wieder ins Kontext zu bringen. Ja. Du hast von Vertrauen
gesprochen. Darf ich noch kurz was anfügen? Einfach mal euch.
Aha.
Wenn du dir ein neues Auto kaufen willst, ja, zum Beispiel, du weißt erst noch gar nicht, welches Auto. Du willst ein gutes neues Auto, ein gebrauchter, ja, und du gehst zum Gebrauchtwarenhändler. Und dann sagt er dir, ja, ich kann dich beraten. Welches Auto für dich passt, kostet halt 300 Euro. Wie fändest du das? Schon irgendwie komisch, oder? Weil du weißt ja noch gar nicht, ob du was kaufen willst. Du weißt noch gar nicht, ob du bei ihm kaufen willst. Aber du würdest dann in Zukunft beim Gebrauchtwarenhändler 300 Euro bezahlen, dafür, dass er dich berät und dir sagt, welches Auto für dich am besten passt. Macht keine. Ja? Gibt es in der Form halt auch nicht. Wie verdient ein Gebrauchtwagenhändler sein Geld? Auch anhand von Provisionen. Der kriegt dann von dem, egal welches Auto er verkauft, und er hat auch Autos, wo er mehr Provisionen kriegt und Autos, wo er weniger hat oder mehr Marge hat. Und daran verdient er. Und das ist vollkommen okay. Und da gibt es hunderte, tausende andere Branchen, wo das genauso ist. Nur die Versicherungsbranche wird immer wieder hergezogen, dass das ja so schlecht wäre. Ja, das war mir nochmal wichtig, dass man das an der Stelle auch noch anfügt.
Aber da muss man aber natürlich auch anfügen, dass ich jetzt zum Beispiel angenommen, ich würde mir jetzt ein teures Auto kaufen und ich wüsste, pass auf, die Provision für den Wagen ist 10.000 Euro und dann wird der Berater mir sagen, okay, ja, also du kannst dich für 300 Euro beraten lassen. Da würde ich schon eher die 300 Euro zahlen, als die 10.000 Euro Provision zu zahlen. Ich glaube, muss man schon auch differenzieren. Ich zum Beispiel, ich sag mal, jetzt eine Haftpflicht für 50 Euro im Monat im Jahr kaufe und dann dafür auf einmal dann 5, 6, 7 Stunden Beratung buche, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also das ist komplett da an. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr, sehr teure Versicherungen. Ja, das heißt, ich glaube, da ist es, das ist ja schon so ein bisschen, da muss man schon ein bisschen, glaube ich, differenzieren. Aber vielleicht können wir gleich mal über das Thema sprechen, einfach weil dann können wir so auch ans Thema rangehen, welche Versicherungen denn überhaupt sinnvoll sind. Ja, also was würdest du denn sagen, was würdest du denn grundsätzlich zu dem klassischen Kunden erstmal sagen, was würdest du sagen, sind so die Basic-Versicherungen, über die man haben muss? Dann gibt es die, sagen wir mal, den klassischen Zuhörer, sagen wir mal, ein junger Berufseinsteiger, was würdest du sagen, braucht der für Versicherung oder sollte sich Gedanken darüber machen?
Okay, ja, es ist eigentlich tatsächlich relativ einfach. Er braucht eine Krankenversicherung, die hat er. Er wird als Azubi, als Berufseinsteiger, wird er die haben. Er wird gesetzlich krankenversichert sein, weil die in Deutschland Pflicht ist. Dann braucht er eine private Haftpflichtversicherung. Absolut, braucht man nicht drüber reden. Da gibt es kein Aber, Wenn oder Doch, Da oder Ist das nötig. ist nötig. Es gibt eine gesetzliche Haftpflicht, wie der Name schon sagt, deswegen heißt das Ding auch Haftpflichtversicherung, steht im bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 823, dass du haftbar gemacht werden kannst für das, was du an zum Beispiel Schaden verursachst. Du verletzt jemanden, du zerstörst das Eigentum von einer anderen Person zum Beispiel durch eine Unachtsamkeit oder sonstiges, und dann leistet eben eine private Haftpflichtversicherung für die entstandenen Kosten, und die kostet da auch nicht viel. Ja, du hast gerade eben schon mal kurz angesprochen, ja, 50, 60, 70 Euro im Jahr, und das ist ein absolutes Muss. Und dann braucht man natürlich vor allem eben auch als Berufsansteiger, als Angestellter, aber auch Selbstständige, also eigentlich auch wieder jeder da draußen, der irgendwo ein Einkommen hat, ein Arbeitseinkommen hat, braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also eine Absicherung deines Einkommens für den Fall, wenn du aufgrund von Krankheit, einem Unfall nicht mehr deinem Beruf nachgehen kannst. Weil wo kommt dann Kohle her? Noch, auch hier an der Stelle mal die Info, vom Staat gibt's nix. Das denken immer wieder viele, aber da gibt es doch was, da gibt es doch diese Erwerbsminderungsrente, die kannst du vergessen. Das ist nahezu nichts, und die kriegst du halt auch nicht, wenn du berufsunfähig bist, sondern die kriegst du nur, wenn du erwerbsgemindert bist. Und wenn man sich mal anschaut, was die Voraussetzungen dafür sind, dass man erwerbsgemindert wirklich ist, dann musst du eigentlich schon, hast du schon dieses klassische, du dreckst den Kopf unterm Arm, ja, dann bist du vielleicht erwerbsgemindert. Und das sind die drei Versicherungen, die jeder, ja, vor allem aber auch natürlich Berufsansteiger, aber auch generell Leute in Deutschland haben sollten, wo man in meinen Augen auch nicht wirklich drüber diskutieren muss, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht. Es gibt zig Versicherungen, über die kann man diskutieren, ob die sinnvoll sind, aber diese drei sichern halt deine Existenz ab. Und darum geht es eigentlich, dass Versicherungen deine Existenz absichern. Brauchst du jetzt unbedingt eine Handyversicherung? Wahrscheinlich nicht, ja. Brauchst du unbedingt eine Reisegepäckversicherung? Wahrscheinlich auch nicht, ja. Und das kann man noch so ein bisschen weitermachen, das Spiel. Aber die drei sollte jeder haben. Und für alle, die irgendwie noch Familie haben, die Kinder haben und die Kinder absichern wollen zum Beispiel, oder die Frau, weil die halt nicht arbeitet und zu Hause ist, braucht man auch eine Risikolebensversicherung. Eine reine Risikolebensversicherung. Und dann hast du eigentlich schon mal die wichtigsten Versicherungen, die man so braucht. Und über viele andere, Rechtsschutz, Unfall oder sonstiges, kann man immer individuell noch drüber sprechen. Manch einer sagt, will ich, brauche ich, ist mir wichtig. Und ein anderer sagt, nee, ist für mich kein großes Risiko, sehe ich nicht so, möchte ich nicht. Und dann ist das auch okay.
Ja, ist eigentlich ein guter Übergang zu meiner vorherigen Frage. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden aussieht, aber in meinem Umfeld, wenn man Versicherung sagt, dann kommt die Reaktion, boah, nee, kein Bock, mich darum zu kümmern, ich mag es nicht, es ist teuer, es bringt mir wahrscheinlich nicht so viel. Dann Frage an euch, sollte man nicht einfach in der Schule, wahrscheinlich nicht Grundschule, aber Gymnasium, einen Crashkurs über Versicherungen haben, dass wenn man 18, 19 Jahre alt ist, zumindest weiß, okay, was ist eine BU-Versicherung, was ist eine Haftpflicht?
Ja, es ist natürlich nicht gut, dass man das nicht zum Beispiel auch schon in der Schule irgendwie mitbekommt, ja, dass ein bisschen was erzählt wird über Steuern, ein bisschen was erzählt wird über wirklich wichtige Versicherungen und vielleicht noch so ein bisschen, auf was soll man achten bei einem Mietvertrag. Das wäre nicht verkehrt, wenn man aus der Schule rausgehen würde und dieses Wissen hätte, ist halt leider nicht so aktuell. Deswegen muss man das halt eben auch ein bisschen eigenverantwortlich angehen und sich selbst Wissen aneignen. Und das kann einem niemand abnehmen. Und einige Menschen machen es, einige Menschen haben das verstanden, dass das wichtig ist, aber noch viel zu viele halt nicht. Viel zu viele schieben das vor sich her, machen es nicht. Und so funktioniert es aber halt leider nicht. Ja, du kannst dann, wenn dir was passiert, kannst du nicht einfach mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, kannst sagen, ja, habe ich nicht gewusst oder sonst was. Dann ist deine Existenz vielleicht im Eimer. Ja? Das heißt, du musst dich eigenverantwortlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das kannst du, ja, ob das jetzt meine Videos sind, unser Podcast oder andere Quellen, du kannst dich wirklich schon sehr, sehr gut informieren im Vorfeld. Bei den komplexen Sachen holst du eine Beratung und dann kannst du das Thema für dich lösen, ja. Es ist ja nicht so, als würde das nicht gehen, aber man muss sich aktiv dafür entscheiden, dass man das angehen möchte, weil ich bringe immer den Vergleich. Frag mal 10 Leute auf der Straße, ob die Bock haben auf Versicherung. Da werden alle 10 sagen, nee, um Gottes Willen, hau ab. Frag die gleichen 10 Leute, aber findest du, dass Versicherungen wichtig sind? Ja, dann werden die gleichen 10 Leute werden sagen, ja, wichtig ist es schon irgendwie. Ja, das heißt, wir haben da so ein bisschen, ja, ist ein bisschen was Paradoxes, was da aufeinander prallt.
Was denn, ich muss noch mal ganz kurz auf das Thema Berufsunfähigkeit zurückkommen. Also wie gesagt, die Versicherung, die fand ich alle, das macht ja alles mega Sinn, gar keine Frage. Berufsunfähigkeit ist ja für mich auch so ein Thema, was ich grundsätzlich erstmal, womit ich mich auch mit natürlich schon mal beschäftigt habe. Und ich glaube, das ist auch so die komplexe Verstehensversicherung von den vier, sag mal, Basic-Versicherungen, die du jetzt aufgezählt hast. Also kannst du mal da so ein bisschen Licht ins Dunkel, das Ganze funktioniert, weil damals zum Beispiel, als ich mich mit dem Thema auseinandersetzte, war es so, ich habe mich gefragt, hey, also wie viel zusätzliches Geld bringt mir diese Versicherung denn jetzt? Damals war es so zum Beispiel, dass diese Versicherung, glaube ich, auf einer Summe von 1200 Euro aufgebaut hätte, also jetzt im Fall, dass ich jetzt hätte nicht mehr arbeiten können, und ich mich dann gefragt habe, hey, aber was wäre denn eigentlich die Alternative? Weil die wäre ja dann irgendwie Arbeitslosengeld wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie, dass man, ne, da ist ja dann natürlich auch nicht so dann jetzt zu 1200 auch nicht so das Riesen, zumindest glücklicherweise in Deutschland nicht so die Riesenspanne drin. Und dann ist natürlich die Frage, was kostet mich das, ne? Und dann ist so die Frage, wann zum Beispiel jetzt bei mir, einfach mal, kannst du mal das Beispiel jetzt mal so bei mir sagen, was wäre denn zum Beispiel jetzt, wie würde das funktionieren und vor allen Dingen auch, was wäre denn dann, wie läuft das noch mit dem Gehalt? Kann ich quasi selber festlegen, auf welches Gehalt ich mich versichern will, was ich dann bekomme? Und was soll ich denn dafür zahlen?
Also, wie du schon richtig gesagt hast, ist das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung das komplexeste von den vier von mir genannten. Definitiv, deswegen auch nie alleine machen. Niemals. Da kannst du so viele Fehler machen. Da gibt es so viele unterschiedliche Klauseln, ja, von den Gesundheitsfragen noch gar nicht zu sprechen. Das ist das Allerwichtigste an der Stelle. Wenn man jetzt hergeht, gibt es einfach ein paar Grundpunkte, auf die man achten muss. Also ich erfasse das jetzt einfach mal zusammen, aber das werden wir nicht schaffen, jetzt in so einer Podcast-Folge alles Relevante, aber dass man einfach mal so ein Gefühl hat. Wichtig ist, du sicherst das Ganze ab bis zum Renteneintrittsalter. Das ist aktuell 67. Nicht irgendwelche Experimente machen, ich mache das nur bis 60 und dann ist das halt günstiger oder so. Ja klar, es ist günstiger. Warum ist es günstiger? Je älter du bist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du berufsunfähig wirst. Und wenn plötzlich deine BU mit 60 aufhört und du aber noch berufsunfähig bist, wie überbrückst du die 7 Jahre bis zum eigentlichen Rentenbeginn, wo dann deine gesetzliche Rente oder deine privaten Rentenversicherung oder was auch immer zur Auszahlung kommen? Ja, großes Existenzrisiko. Also bis zum Renteneintritt absichern. Dann nächste Grundregel, je früher, desto besser, desto günstiger. Je früher du eine BU machst, desto jünger bist du. Je jünger du bist, desto günstiger ist die. Und je jünger du bist, desto gesünder bist du wahrscheinlich auch, dass du überhaupt noch eine BU bekommst. Ja, das ist auch eine Grundregel. Deswegen ist es in vielen Fällen schon extrem clever, das schon als Schüler oder Student zu machen. Spätestens als Student. Studenten kommen in eine super niedrige Risikoklasse rein, bezahlen einen super niedrigen Beitrag und bleiben dann in dieser niedrigen Risikoklasse auch weiter drinnen, wenn man dann später tatsächlich irgendeinen anderen Beruf ausübt. Ja, auch wichtig, wissen viele nicht. Ansonsten die Höhe. Also alles, was irgendwie unter 1.000 Euro ist, kannst du vergessen. Warum? Weil das dann quasi schon Grundsicherungsniveau ist. Da würdest du reinfallen, wenn du keine BU hast. Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine BU, 500 Euro vielleicht, hast du abgeschlossen. So, dann bist du berufsunfähig und man stellt fest, ach, herrje, 500 Euro im Monat reichen irgendwie gar nicht zum Leben. Und dann fällst du in die Grundsicherung, die ist jetzt vielleicht aktuell irgendwie 800 Euro. Und dann bekommst du quasi nicht komplett diese 800 Euro Grundsicherung, sondern die sehen, ah, Moment mal, du hast ja 500 Euro BU-Rente. Wir zahlen quasi jetzt nur noch die 300 on top, weil das verrechnet wird. Und das heißt aber im Umkehrschluss,
warum den Beitrag... Warum gibst du eine Versicherung überhaupt? Warum gibst du eine Versicherung dann überhaupt? Ich meine, der Vertrag macht ja gar keinen Sinn.
Welche Versicherung
gibt es? Also warum gibt es eine BU, die mir dann 500 Euro zahlt? Also das ist ja eigentlich für den Kunden, wie du schon gesagt hast, aus dem Grund ist es ja komplett sinnlos. Also das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, ist richtig. Es könnte natürlich halt sein, dass du noch andere Einkommensquellen hast, ja, und deshalb nicht auf Grundsicherung fällst und das dann noch oben drauf kommt, aber das wird für die wenigsten der Fall sein. Ja, es macht keinen Sinn. Es wird aber, oder wurde halt leider...
Sorry, ich wollte nicht mehr rechnen, weil du...
Wurde halt und wird leider teilweise immer noch verkauft, aber es macht keinen Sinn. Aus dem genannten Grund, eben weil das verrechnet wird mit einer Grundsicherung. Das heißt, 1.000 Euro und mehr sollen es auf alle Fälle sein. Ich würde auch sagen, ein Student sollte auf alle Fälle gucken, dass er irgendwie 1.500 Euro schon mal absichert, auch wenn er natürlich noch nicht ein Einkommen hat in der Höhe oder vielleicht überhaupt noch kein Einkommen hat. Es ist aber möglich, dass du dir das absicherst. Und nochmal, je früher, desto günstiger. Je höher deine BU-Rente ist und je früher du die absicherst, desto günstiger wird das in Summe über die Laufzeit sein. Das heißt, nochmal ein praktisches Beispiel, bist du heute 20 und schließt eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung vielleicht nur mit 1.000 Euro ab und erhöhst die 5 Jahre später auf 1.500, dann wird diese Person langfristig mehr zahlen als jemand, der schon mit den 1.500 direkt angefangen hat mit 20 Jahren. Vereinfacht ausgedrückt, weil halt einfach dein Eintrittsalter, dein Alter an sich relevant ist. Und wenn du erst 5 Jahre später mit 25 das dann erhöhst, dann wird natürlich dieses Alter hergenommen für die Neuberechnung, für die Erhöhung. Und deswegen nochmal hier der Punkt dazu. Wie viel kann man jetzt generell absichern? Sprechen wir jetzt mal von einem Angestellten. Du kannst natürlich nicht utopisch viel absichern. Das heißt, du kannst nicht, wenn du 2.000 Euro monatlich verdienst, netto, dann kannst du keine 3.000 Euro BU-Rente absichern. Das geht nicht. Das wäre, würdest du dich quasi bereichern in dem Falle, wo du berufsunfähig wärst und würdest dich hier besser stellen. Es gibt so eine Faustregel, 80% ungefähr vom Netto sollte man absichern, auf alle Fälle, damit das dann auch eine adäquate Summe ist. Ja, aber in den vielen Fällen ist es halt sehr individuell. Da muss man gucken, okay, wie viel brauchst du wirklich, wie viele Ausgaben hast du im Monat und so weiter und so fort, damit da dann eine gescheite Summe gewählt werden kann. Nochmal was ganz wichtig ist. Viele gehen dann halt davon aus, ja, Moment mal, ich werde in meinem Beruf ja eh nicht berufsunfähig. Ja, ihr zwei wahrscheinlich auch, ihr seid eher Büromenschen, ja, sitzt am Schreibtisch, so wie ich auch. Wie zum Geier soll ich berufsunfähig werden? Ja, ich kann ja noch arbeiten, wenn ich im Rollstuhl sitze und so weiter und so fort. Ja, das sind natürlich Geschichten oder Fragen, die ich in meinen Beratungen dauernd gestellt bekomme. Und dann muss man sich mal anschauen, wie, aus welchen Gründen Menschen heute berufsunfähig werden, die meisten. Und das ist halt kein Unfall. Man denkt immer so, ah, Unfall, was soll mir denn passieren? Soll ich jetzt übers Druckerkabel stolpern auf der Arbeit oder so? Ja, und danach liege ich auf einmal, keine Ahnung, sitze ich im Rollstuhl oder so? Ja, das ist natürlich Blödsinn. Ja, die wenigsten, die allerwenigsten Berufsunfähigkeiten entstehen durch einen Unfall, sondern die entstehen durch Krankheiten. Und das sind aktuell Nervenkrankheiten, Psyche, Zivilisationskrankheiten wie Krebs. Und das kann jeder bekommen. Und die zusammengenommen sind schon fast 50% der Berufsunfähigkeiten in Deutschland Stand heute. Und da ist es egal, in welchem Beruf du arbeitest. Und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, vor allem in unserer Leistungsgesellschaft in Deutschland, wo ja überall an jeder Ecke Druck ausgeübt wird auf Mitarbeiter und Sonstiges. Und es geht immer nur um Leistung, Leistung. Ja, schneller, schneller, mehr, mehr, mehr. Ja, das ist ja der Highway, sage ich immer, Richtung Burnout. Ja? Und davor ist halt niemand geschützt. Und deswegen muss man sich hier mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung für den Fall der Fälle halt einfach absichern. Und das hat jetzt nichts mit Angstmache, Panikmache oder sonst was zu tun. Das sind Zahlen, die kann man nachlesen, statistisch. Das ist tatsächlich so. Das ist ein echtes Risiko, das ist ein Existenzrisiko. Und das kann jeden treffen, egal in welchem Beruf du arbeitest. Klar, wenn du noch in einem Beruf arbeitest, der handwerklich ist, ja, mach jetzt mal ein krasses Beispiel, Dachdecker, dann hast du natürlich nochmal ein höheres Risiko, weil dann dein Beruf an sich halt nochmal ein subjektives Risiko mit sich bringt. Also sprich, du kannst vom Dach runterfallen. Und dann ist das natürlich auch nochmal teurer, was den Beitrag angeht in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, da kann man nicht sagen, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du 1.500 Euro nimmst, bis zum 67. Lebensjahr das Ganze abschließt, dann kostet das irgendwie 60 Euro. Das geht nicht. Das kommt immer darauf an, was für einen Beruf du ausübst. Es kommt darauf an, wie alt du bist. Es kommt darauf an, wie gesund du bist. Ja, und deswegen kann jemand, der zum Beispiel Dachdecker ist, ja, und 1.500 Euro absichert und jemand wie ihr, der Büromensch ist, ja, und auch 1.500 Euro absichert und alles in dem gleichen Alter, dann zahlt der Dachdecker wahrscheinlich das Doppelte von dem, was ihr zahlt. Ja, also das muss man einfach hier an der Stelle wissen, da kann man pauschal keine Werte nennen, das kommt super individuell auf dich an und auf die genannten Faktoren eben. Ja, das waren jetzt hoffentlich nicht zu viele Infos, aber ja, bitte.
Ja, gut, dass du, also einfach nur Stichwort Kosten, weil du gerade schon die ganze Zeit dabei warst. Kannst du mal so einen Überblick geben, einfach mal, dass man sich das mal so vorstellen kann? Weil für mich ist es total schwer zu greifen, jetzt auch als jetzt nicht Versicherungsexperte. Was kostet mich so eine BU jetzt so ungefähr?
Also wie gerade schon gesagt, es ist schlichtweg eigentlich nicht möglich. Es ist nicht möglich, weil da sitzt jetzt jemand da, vielleicht eine Krankenschwester, die sagt, ich möchte 1.000 Euro absichern und die ist 19 Jahre alt. Und dann sitzt jemand da, der ist 25 Jahre alt und ist Maschinenbauschlosser und möchte 2.000 Euro absichern. Dann haben wir komplett unterschiedliche Werte hier, was den Beitrag angeht, ja, weil unterschiedliche Risikogruppen, was den Beruf angeht und so weiter und so fort. Ich kann halt mal ein paar Beispiele nennen. Ich kann mal sagen, eine 20-jährige Krankenschwester, die 1.000 Euro absichert bis zum 67. Lebensjahr, die wird wahrscheinlich schon so an die 100 Euro zahlen müssen, was für eine Krankenschwester sau viel Kohle ist. Keine Frage. Deswegen sind wir auch wieder bei dem Punkt, hey, früher daran denken, vielleicht noch in dem Moment, wo du studiert hast oder Schüler bist, weil da bist du in einer niedrigeren Risikoklasse, die niedriger ist als Krankenschwester, die niedriger ist als Handwerker und so weiter und so fort. Hol dir da deine BU schon. Die läuft weiter, wenn du dann später in dem eigentlichen Beruf arbeitest. Wichtiges, wichtiges Thema. Haben wir jetzt jemanden, der Akademiker ist, der studiert hat, der einen Bürojob hat, der möchte 2.000 Euro absichern, die kriegt er wahrscheinlich für 70 Euro im Monat, ja, wenn der Anfang 20 ist. Das heißt, der versichert das Doppelte von dem, was die Krankenschwester haben möchte und zahlt weniger Geld. Einfach, dass man hier mal ein Verhältnis sieht, ja, wie sich so auch Beiträge einfach unterscheiden zwischen zum Beispiel verschiedenen Berufsgruppen. Aber mehr kann ich dazu halt wirklich nicht sagen, weil das super, super individuell ist.
Und wie läuft das denn an? Also bleiben die Kosten dann gleich? Also wenn ich jetzt einmal 70 Euro zahle, zahle ich die dann immer? Oder wie läuft das? Oder ist es ähnlich wie jetzt bei einer privaten Krankenversicherung?
Also du hast in der Regel hast du natürlich auch sowas wie eine Dynamik mit dabei, um die Inflation auszugleichen. Ja, wenn du heute 1.500 Euro BU-Rente absicherst, die sind natürlich von der Kaufkraft her in 20 Jahren keine 1.500 Euro mehr wert. Das heißt, du brauchst einen Inflationsausgleich. Das macht man über eine Beitragsdynamik, wo zum Beispiel dein Beitrag und deine versicherte Rente gleichermaßen jedes Jahr zum Beispiel um 3% steigen. Das heißt, allein dadurch hast du schon eine Steigerung mit drinnen, die aber Sinn macht, ja, die nachvollziehbar ist, denke ich. Und dann, klar, kann es immer mal zu kleinen Beitragserhöhungen kommen, die sind jetzt aber nicht die Regel. Das ist ganz wichtig. Aber das kann passieren. Da gibt es keine Garantie drauf. Aber passiert tatsächlich in der Regel selten, weil ein Versicherer kann das nicht einfach so machen. Der muss das auch wirklich nachweisen, dass es da kalkulatorisch vielleicht was schiefgelaufen ist und muss die Hosen runterlassen. Und dann kommt da jemand von extern rein, Treuhänder, schaut sich die Zahlen an und kann sich natürlich vorstellen, dass das ein Versicherer vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Also das heißt, diese Beiträge werden schon sehr, sehr, sehr genau von den Versicherungsmathematikern, den sogenannten Aktuaren, berechnet. Und dann ist es aber natürlich so, über dein Leben hinweg, wenn du vielleicht mit 1.500 Euro anfängst und du verdienst irgendwann mehr, musst du natürlich auch hergehen und deine BU-Rente nach oben hin anpassen, wo du sagst, hey, guck mal, ich muss jetzt nochmal 500 Euro oben draufsetzen, weil wenn ich jetzt berufsunfähig werden würde, reichen mir die 1.500 von damals einfach nicht mehr, sondern ich brauche jetzt halt mal mindestens 2.000. Ich habe vielleicht jetzt auch ein Kind mittlerweile, ja, ich habe jetzt eine Hausfinanzierung mit dabei und so weiter und so fort. Da gibt es zum Glück sogenannte Nachversicherungsgarantien, worüber du deine Berufsunfähigkeitsrente nach oben anpassen kannst, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Paar Beispiele wären zum Beispiel, wenn du heiratest, wenn du ein Studium abgeschlossen hast, wenn du in die Selbstständigkeit wechselst, wenn du ein Eigenheim dir holst. Das sind alles solche Auslöser in der Regel, wo du das nach oben anpassen kannst, ohne dass du erneute Gesundheitsfragen beantworten müsstest.
Also wenn wir noch weiter auf den Kosten bleiben, kann vielleicht für uns zu, ist das vielleicht hilfreich. Was ist so grobe Einschätzung, was ein junger Berufseinsteiger für das ganze sein ganzes Versicherungspaket ausgeben sollte? Also sprich BU, Krankenversicherung muss ja egal wie nehmen.
Also ja und nein. Krankenversicherung geht ja in der Regel vom Gehalt weg, ja, wenn man gesetzlich krankenversichert genau. ist. Da können wir jetzt nicht wirklich drüber sprechen, weil das ein prozentualer Anteil. Je nachdem, wie viel man verdient, danach richtet sich das. Aber Haftpflicht, das kann man sagen, salopp gesagt, ein Fünfer im Monat. Ja? 5 Euro im Monat, vielleicht, wenn überhaupt. Für einen Single vielleicht noch weniger. Also 5 Euro im Monat für die Haftpflicht. Und dann mit deiner Berufsunfähigkeitsversicherung je nach Berufsbild, je nachdem, wie alt du bist, muss man so zwischen Aber das ist einfach nur eine Range. Das ist einfach nur so zwischen 35 und 70 € höchstwahrscheinlich. Rechnen in Ausnahmefällen mit hohem Risiko behafteter Beruf, vielleicht dann schon sogar Richtung 100 €. Und wenn man dann vielleicht das allererste Mal ausgezogen ist, in seiner eigenen Wohnung, Mietwohnung wohnt oder WG oder wie auch immer, wäre vielleicht auch eine Hausratversicherung an der Stelle ganz sinnvoll. Die kostet auch nicht viel, kostet vielleicht 3, 4 € im Monat und dann sind deine Sachen abgesichert, die du da drin hast und deine Sachen sind auch abgesichert, wenn du unterwegs bist auf Reisen, über die sogenannte Außenversicherung. Jemand bricht im Hotel ein oder überfällt dich auf der Straße und klaut dir dein Telefon, dann wäre das auch über die Hausratversicherung mitversichert. Stichwort Außenversicherung. Ja, das vielleicht nochmal so die Tipps. Aber Haftpflicht ist das Allerwichtigste und dann die BU. Wenn das sitzt, dann hast du schon mal richtig viel richtig gemacht. Mehr als die meisten da draußen.
Zum Thema Haftpflicht, eine Frage noch da. Also, das ist mal ein persönliches Beispiel bei mir jetzt. Ich war natürlich lange Zeit auch über meine Eltern dann versichert und da war für mich immer so die Frage: Also, da ist ja sehr viel oft der Fall, dass du einfach irgendwie über Familienangehörige versichert bist. Und für mich war jetzt überhaupt nicht, also, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, klar, ist wichtig, dann habe ich ja erstmal als allererstes die Frage: Hey, bin ich eigentlich gerade versichert? Und es ist auch für mich überhaupt nicht rauszufinden, habe ich also irgendwie ein Familienmitglied in Haftpflicht oder nicht, kann ich dann wie jetzt mal gucken in dem Register oder ist es unmöglich? Kann ich das quasi nicht raus? Muss dann wirklich jetzt meinen Vater anrufen, meine Mutter anrufen, da anrufen und in die Verträge gucken oder wie kann ich das wirklich rausfinden?
Ja, ein anderer Weg bleibt dir da nicht übrig. Also du sagst halt zum Beispiel deinen Eltern, Mama, Papa, ruf doch mal bitte kurz an bei der Versicherung oder schickt eine E-Mail oder wie auch immer. Bin ich noch versichert in der Haftpflicht bei euch, wenn ich jetzt gerade das Studium anfange? Falle ich da noch drunter? Weil da muss man echt aufpassen. Oftmals ist zum Beispiel die Erstausbildung ist noch versichert. Das heißt, die erste Ausbildung, die du zum Beispiel nach der Schule dann wahrnimmst, vielleicht machst du einen ganz normalen Ausbildungsberuf, so wie ich jetzt. Ich habe auch erstmal einen Ausbildungsberuf gemacht, dann habe ich studiert. Mein Studium war dann eine Zweitausbildung, nicht mehr versichert. Ja, da habe ich dann meine eigene Haftpflicht gebraucht. Aber das muss man natürlich abklären, mit den Eltern sprechen, den Vertrag reingucken oder den Versicherer mal anhauen. Und wenn man sich so wirklich gar nicht sicher ist, na, dann hol dir halt einfach eine eigene, weil die kostet halt die angesprochenen 4, 5 € im Monat und dann bist du ja auf Nummer sicher. Aber wie gesagt, wenn man sich das vielleicht sparen möchte, weil man vielleicht noch versichert ist über die Eltern, dann geht es nur über den Weg. Eltern anhauen, die Eltern sollen den Versicherer anhauen und fragen, ob man da denn noch mit dabei ist in der Haftpflicht oder nicht, beziehungsweise wann man denn rausfliegt aus dem Schutz.
Das ist eigentlich schade, ne? Eigentlich wäre es cool, wenn es mir irgendwie so ein Register oder so geben würde, wo ich gucken kann, okay, das habe ich jetzt ja, nein, und dann auch was ich dafür zahle, und dann ist das ganze Thema noch ein bisschen transparenter, ne? Eigentlich auch.
Ja,
Auch wenn ich irgendwie zum Beispiel.
rechtlich geht das halt nicht, weil du bist ja nicht der Versicherungsnehmer als Kind zum Beispiel, sondern das sind deine Eltern und nur der Versicherungsnehmer hat das Recht auf Auskunft zum Beispiel. Ja, das heißt, das ist sehr schwierig. Das ist auch zum Beispiel bei unserer Versicherungs-App immer mal wieder ein Thema, wenn dann jemand sagt, du, hey, kannst du einfach nicht die Verträge meiner Frau hier auch in meinen Account reinlegen? Dürfen wir nicht. Ja? Geht einfach rechtlich nicht, weil nur der Versicherungsnehmer dieses Recht hat. Das heißt, du könntest dann auch nicht bei der Versicherung anrufen und Informationen bekommen als Kind, weil du halt nicht der Versicherungsnehmer bist. Leider geht das nicht anders. Das sind aber rechtliche Gründe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Versicherungen irgendwie alle doof sind und da keinen Bock drauf haben, sondern das hat in vielen Fällen einfach rechtliche Gründe, Datenschutz und so weiter und so fort.
Ja, Christian, eigentlich bin ich in einer ähnlichen Lage wie du, dass ich ganz lange unter meinen beiden Eltern versichert war, weil irgendwann muss das auch aufhören. Also gute Sachen haben leider immer ein Ende. Aber das verschärft wirklich schon das Argument, dass man seine Versicherung einfach selbst in die Hand nehmen soll. Also das ist auch ein bisschen unser Ansatz bei Quinn, dass wir sagen, du, Finanzen, aber auch Versicherung ist so ein wichtiges Thema jetzt, aber es wird immer wichtiger in seiner Zukunft, wenn man älter wird, wenn man mehr verdient, wenn man Kinder hat, viel mehr Verantwortung hat. Das heißt, macht es Sinn, irgendjemandem blind zu vertrauen, dem Geld zu geben, damit er dich berät, oder ist es besser, dass man wirklich versteht, was man macht und es selbst macht, ne? Und das ist wirklich unser Ansatz bei Finanzen und bei Versicherung, dürfte es eigentlich auch nicht anders sein.
Ja, es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Du kannst noch so oft dich drüber aufregen und sagen, es ist alles doof. Fakt ist, am Ende des Tages kannst du nicht sagen, habe ich nicht gewusst.
Ja, genau. Aber jetzt bin ich neugierig. Deine Kunden eigentlich, sind das hauptsächlich junge Berufseinsteiger oder hast du auch manchmal einen 50-Jähriger, der 20 Jahre lang seine Versicherung jemandem abgegeben hat und sich einfach jetzt sagt, boah, ey, warum soll ich das einfach auch nicht selbst machen, es einfach selbst in die Hand nimmt?
Nee, also das sind bei mir natürlich entsprechend meine Arbeitsweise, alles online, alles digital, sind das schon eher junge Menschen, so zwischen 18 und 35. Das sind Berufseinsteiger mit dabei, das sind einige Studenten mit dabei, das sind Akademiker, viele mit dabei. Das sind per se einfach Menschen, die sich schon mal im Vorfeld im Internet schlau machen, die halt wirklich verstehen wollen. Das ist ja auch mein Slogan, erst verstehen, dann versichern. Die wollen halt wirklich verstehen, wie eine Versicherung funktioniert. Und erst dann, wenn du verstanden hast, wie eine Versicherung funktioniert, kannst du ja erst entscheiden, ah, okay, macht für mich Sinn, brauche ich, will ich, her damit. Aber solange du das Produkt nicht verstanden hast und das nur machst, weil dein Papa gerade gesagt hat, das ist wichtig, solltest du mal machen, ja, macht das keinen Sinn. Genauso wenig macht das Sinn, wenn dein Papa sagt, ah, Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist kacke, ich hatte auch eine, ich habe die mein Leben lang nicht gebraucht. Das ist einer der dümmsten Sätze, den man sagen kann und einer der gefährlichsten Sätze, den man seinem Kind sagen kann. Weil das natürlich nicht übertragbar ist, wenn der Papa nicht berufsunfähig geworden ist, dann wird das der Sohn auch nicht. Ja, das ist ja kompletter Käse. Ja, aber sowas wird da draußen halt erzählt. Und das verunsichert die Kinder, ja, weil die haben ja immer noch den größten Vertrauens, oder das größte Vertrauen bringen die ja immer noch den Eltern zum Beispiel entgegen oder Freunden oder Kollegen. Aber das sind in vielen Fällen die schlechtesten Ratgeber überhaupt, weil genau diese Menschen in der Regel eben überhaupt keine Ahnung haben von dem Thema. Und deswegen ist eine objektive, neutrale Meinung zu dem Thema, die Hand und Fuß hat, sehr wichtig. Das heißt, du musst nicht nur die richtigen Fragen stellen, du musst die richtigen Fragen auch den richtigen Leuten stellen. Und da stelle vielleicht nochmal so kurz zum Abschluss ein Thema allgemein. Als ich damals mich selbstständig gemacht habe und ich wollte aus meinem Umfeld wissen, ob das denn jetzt so clever ist mit dem Selbstständigmachen, habe ich schnell gemerkt, wenn ich Angestellte frage, dann sind Angestellte die falschen Ansprechpartner. Kein Angestellter wird mir sagen, dass ich mich selbstständig machen soll, weil die halt natürlich sehen, oh, ist risikoreich, ah, was ist, wenn es schief geht, oh mein Gott, wir sind ja auch in Deutschland, Deutschland ist ja sowieso, da denkt man so viel über die Meinung anderer nach und so weiter und so fort. Ich habe dann gecheckt, nee, ich muss Leute fragen, die schon lange selbstständig sind. Und dann kriege ich wirklich echte Informationen, die sagen, ja, mach das, aber wird anstrengend, wird hart, aber es lohnt sich. Und das sind die Antworten, die du dann brauchst. Also einfach nur hier eine Analogie aus einem anderen Feld und genauso verhält sich es halt bei Versicherungen. Du musst die richtigen Leute fragen, die da wirklich sagen können, pass auf, so sieht's aus, das ist richtig, darauf musst du achten und fertig.
Ja, macht ja Sinn, ne? Also macht ja auf jeden Fall Sinn, dass man da Leute fragt, die sich damit auskennen. Ich habe eine letzte Frage zum Schluss. Und zwar, jeder kennt ja irgendwie diese Versicherungsportale, ne? Versicherungsvergleich. Ich glaube ja gerade die jungen Leute, die ja auch wirklich dann viel Selbstentscheider machen, die kennen die alle. Wie würdest du die erstmal generell einschätzen? Und wie gesagt, so Themen wie BU sind natürlich komplex. Hast du auch oft mal so Fälle, dass dann Leute sich so komplett in Eigenregie quasi dann so eine BU dann irgendwie angeschafft haben und danach halt zu dir kommen und sagen so, hey du, ich glaube, ich habe hier einen großen Mist gebaut, kannst du mir helfen? Kommst du was auch mal vor da?
Ja, das kommt tatsächlich leider gar nicht mal so selten vor, wo die Leute das genau so gemacht haben. Dann stolpern sie irgendwie über meine Videos im Internet und schauen die Videos alle an und stellen dann so fest, verdammt, Kacke, da habe ich echt einiges nicht beachtet, was jetzt nachvollziehbarerweise irgendwie wichtig gewesen wäre. Das heißt, das kommt schon vor und das zeigt natürlich eben, mach sowas nicht alleine. Und oftmals denkt man, aber das ist dann günstiger, wenn man das im Internet macht, ja? Auf Check24 zum Beispiel. Nein, ist es nicht. Die sind auch Versicherungsmakler, genau wie ich, genau wie jeder andere Versicherungsmakler da draußen auch. Da gibt es keine zwei Preise. Der Unterschied ist, du nimmst denen die komplette Arbeit ab, du hast das maximale Fehlerrisiko und zahlst am Ende aber den ganz exakt gleichen Beitrag. Also wieso zum Geier holst du dir nicht jemanden dazu, der das perfekt kann, der jeden Tag nichts anderes macht, zu dem du persönliches Vertrauen aufbauen kannst und machst mit dem das zusammen und weißt danach, das hat Hand und Fuß. Also da gibt es überhaupt kein Argument, warum man das anders machen soll. Aber es gibt natürlich auch andere Versicherungen, die relativ simpel sind. Haftpflicht, Hausrat, Kfz, macht das online. Das machen meine Kunden alles online, über meine App zum Beispiel oder über meine Webseite. Da habe ich auch Vergleichsrechner und alles. die super ausführlich sind. Da kann man das mit ein paar Klicks machen. Das ist überhaupt kein Problem. Da bin ich ein Fan davon. Und ich arbeite jeden Tag daran, dass man das noch mehr online machen kann. Aber bei verschiedenen komplexen Versicherungen geht das halt einfach noch nicht. Ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, Altersvorsorge, das ist einfach zu komplex. Aber die einfachen Sachen, klar, online bin ich ein absoluter Freund und Fan davon.
Ja, macht, glaube ich, absolut Sinn. Ne? Cooler, ja, so ein cooles Thema, wo wir aufhören können. Ich glaube, also es ist immer schön, wenn man viel selbst machen kann. Ich glaube wirklich, bei manchen Themen, da die sind komplex, da sollte man wirklich dann auch einfach nochmal dann doch ein bisschen detaillierter auch drüber nachdenken. Also ich fand es total, total spannend heute, gerade weil das Thema, also jeder kennt das ja, als ein Thema, was jetzt nicht jeder so direkt auf dem Schirm hat. Ich finde gerade immer das Thema BU fand ich spannend, mal da deine Meinung zu hören. Wie gesagt, ich habe selbst keine und bin noch nicht so ganz im Klaren, ob ich eine nehmen soll, aber es war jetzt mal auch spannend, mal deine Meinung zu hören. Und ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit, war sehr cool und dir noch eine gute Zeit in Mallorca und dann hoffentlich bis bald, würde ich sagen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich hoffe, eure Zuhörer können da ein bisschen was rausnehmen und wünsche euch natürlich auch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis bald mal wieder. Ciao, ihr beiden.
Danke. Danke. Ciao. Ciao, Bastian. Ciao.
So, und das war's wieder für die heutige Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt was dabei gelernt und seid einem Schritt näher gekommen, jetzt nicht nur eure Finanzen selbst gleich zu machen, aber auch eure Versicherungen. Bleibt dran, nächste Folge wird über Wirecard sein. Schönes Sonntag noch. Ciao.